Es ist schön, bei euch zu sein, über Ehe zu reden. Darf ich einmal fragen, ich bin ja gleich am Anfang sehr neugierig, nicht nur die Frauen sind neugierig, wir Männer auch, wir geben das nur nicht immer zu. Wer ist denn zwischen 1 und 10 Jahren verheiratet, steht einmal auf. Also bis zu 10 Jahren steht einmal auf, die ihr verheiratet seid. Dankeschön. Von 11 bis 20 Jahren, darf ich euch bitten, 11 Jahre bis 20 Jahre verheiratet. Dankeschön. 21 bis 40 Jahre steht einmal auf. Toll, danke schön. 41 bis 70 Jahre steht einmal auf. Wunderbar, einige haben noch den Mut. Danke schön, ich freue mich, so viele unterschiedliche Ehepaare zu sehen. Und es dreht sich ja um Ehe. Ehe ist gar nicht so einfach, aber ehe, dass wir direkt zum Thema heute Abend kommen, ich habe so einige Vorinformationen, die ja ganz wichtig sind. Ich nehme an, viele von euch kennen mich ja gar nicht. Wer ist dieser Arno Kavol? Arno ist ein Hundename. Nicht auf einmal rief jemand ganz in meiner Nähe, Arno hierher, Arno bei Fuß. Und ich rief zu meiner Frau, ich sage, hast du mich gerufen? Ich sage, bin ich gar nicht gewohnt von dir. Nein, sagt sie, ja. Und wieder, Arno bei Fuß. Und dann wusste ich also, der Nachbar hatte einen weißen Pudel, der Arno heißt. Von daher kann man sich den Arno-Namen ganz gut merken. Kavol ist ein guter Verlag für den einen oder anderen, der also Kalender bestellt, hat also festgestellt, Kavol, wir kommen alle aus Ostpreußen, auch der Kavol-Verlag, aber ich gehöre nicht zu diesem Verlag. Ich verkaufe auch keine Bücher, aber ich verkaufe etwas anderes. Und zwar haben vielleicht die meisten schon gemerkt, meine Frau hat also sehr, sehr viel genäht. Kissen und Kinderkleider für alte Leute. Kinderkleider passen aber nicht für alte Leute. Wir bieten sie gerne zum Verkauf an. Das heißt also für die eigenen Kinder oder Enkelkinder sind also viele wunderschöne Sachen. Und natürlich für Ehepaare schöne Herzkissen. Ist dann noch nicht so viel weit weg vom Valentinstag. Also Kinderkleider und Kissen für alte Menschen in Brasilien. Das heißt, der Reinerlös von dem, was verkauft wird, auch an diesen Tagen, werde ich mitnehmen. Am Montag in einer Woche fliege ich nach Brasilien und ich werde in etwa gut 14 Tagen, wenn ich in 3 Wochen, bin ich in dem Altenheim, für das ich viele Jahre verantwortlich war. Alte Menschen haben kaum mehr eine Lobby in unserer Gesellschaft und nicht nur in unserer, sondern auch in Brasilien. Und so haben wir, die wir zur älteren Generation gehören, meine Frau und ich, gesagt, wir wollen den alten Menschen in Brasilien helfen und darum Kinderkleider und Kissen, um damit alten Menschen zu helfen. Das bedeutet also, wir haben im letzten Jahr 2 Hydraulikbetten kaufen können vom Erlös, sodass die Mitarbeiter sich nicht ständig quälen mussten mit den einfachen Betten. Wer also mithelfen will, der darf gerne sich soweit bedienen. An den einzelnen Dingen stehen also die Preise dran und der Reinerlös, wird nur das Material abgezogen, geht also dann nach Brasilien. Eine große Hilfe, um damit alten Menschen zu helfen. Da bin ich schon gleich bei meiner Frau. Meine Frau und ich, wir sind zusammen schon viele, viele Jahre beieinander. 45 Jahre Ehe, eine harte, schöne Arbeit. Frühling, Sommer, Herbst und Winter kenne ich manchmal an einem Tag. Ihr auch, die ihr verheiratet seid? Ich denke auch nicht. Mich fragte vor einiger Zeit mal eine Frau, sag mal Arno, wie lange dauert der Ehewinter? Kannst du mir das sagen? Ich sage, bis der Frühling kommt. Wir erleben im Moment ja keinen wirklichen Winter und ich hoffe, das ist ähnlich so bei euch in euren Ehen, dass ihr keinen Winter erlebt, sondern vielleicht nur zwischendrin mal einen kurzen Frost, dass die Situation auch zu Hause ein bisschen frostig ist. Ich bin dankbar für meine Frau und ich freue mich über sie noch immer, auch nach 45 Ehejahren. Ich bin 68 Jahre jung oder alt, das ist sehr unterschiedlich. Nicht die einen, ich habe eben noch eine 101-Jährige besucht auf dem Weg hierher, die wurde am 18., also vorgestern, wurde sie 101 Jahre alt und dann sagt sie, Sie sind doch noch so jung mit 68 Jahren, nicht wahr? Und junge Leute sagen, naja, so ein alter Knacker da vorne, nicht wahr? So ist das unterschiedlich. Alter ist immer relativ. Meine Frau ist 65, sie wird 66 und mit 66 soll das Leben ja erst mal richtig anfangen. Ich weiß nicht, wie alt die Einzelnen von euch sind, aber ich finde das Leben schön. Auch das Leben miteinander, das ist spannend, manchmal anstrengend. Ich verstehe meine Frau oft überhaupt nicht und sie mich auch nicht. Und dann müssen wir uns verständlich machen. Wir haben gemeinsam 5 eigene Kinder und noch eine Pflegetochter, das heißt also 6 Kinder und 10 Enkelkinder. Ich bin gerne Papa. Heute hat eine meiner Töchter Geburtstag und sie ist unterwegs in Urlaub. Und ich habe ihr geschrieben soweit, über WhatsApp gibt es ja viele Möglichkeiten, schöne Sachen mitzuteilen. Einfach dem anderen deutlich zu machen, du bist so wertvoll und so wichtig. Gott hat uns beschenkt mit wunderbaren, prächtigen Kindern, mit wunderbaren Enkelkindern. Und ich habe das eben schon im Gasthaus gesagt, wo ich also sein werde, zu Gast. Ich sage, Enkelkinder bereiten den Großeltern zweimal Freude, wenn sie kommen und wenn sie gehen. Ist doch so, ihr Großeltern. Wo haben wir Omas unter uns und Opas? Hebt mal die Hände. Ist doch so, nicht wahr? Also manchmal nerven sie und manchmal freuen sie. Und beides gehört einfach dazu. Und das ist auch sicherlich gut so. Ich bin seit vielen, vielen Jahren bei dem besten Chef angestellt. Bester Chef ist mein Vater im Himmel und sein Sohn Jesus Christus. Ich arbeite im größten Unternehmen der Welt. Gibt kein größeres. Die Gemeinde Jesu weltweit, man spricht von über 2 Milliarden Menschen, die sich Christen nennen. Ob sie das alle sind, weiß Gott allein. Aber es ist schön zu entdecken, dass weltweit überall Menschen da sind, die Jesus vertrauen, die Frieden mit Gott gefunden haben. Und ich habe ganz früher einmal Werkzeugmacher gelernt und bin seit 1968 im vollzeitlichen Dienst, bin wohl seit 5 Jahren Rentner der Rent. Und ich freue mich, auch so unterwegs sein zu dürfen, kreuz und quer in unserem Land. Und etliche von euren Männern haben ja berichtet, was wir letztes Jahr erlebt haben, einen guten Churrasco, ein gutes Fleisch. Und eure Männer können gut Fleisch essen. Also ihr Frauen, gönnt ihnen mal hin und wieder mal ein gutes Stück Fleisch. Es hat auch viel Eiweiß, stärkt auch die Männer. Aber achtet darauf, dass sie also nicht so ein schwanger werden im 14. Monat. Das ist immer gefährlich. Nicht darauf sollten Frauen dann auch schon ein bisschen achten. Ja, es ist schön, beieinander zu sein, miteinander über Ehe nachzudenken. Und wir haben ja viel Zeit. Es ist Wochenende und ich denke, bis Mitternacht werden wir fertig sein, vielleicht auch ein bisschen früher. Nicht so, dass wir noch Zeit haben, ein bisschen zu kuscheln oder mit dem anderen zu reden. Auch darum soll es ja gehen. Es geht um Ehe. Ehe ist ja ein interessantes Wort. Im Deutschen kann man etwas Schönes dazu auch deutlich machen, hier ein E, die Männer sind alles Egoisten, nicht? Und da ist nochmal ein E, die Frauen sind auch Egoistinnen. 2 Es und in der Mitte ist die Hölle, das ist Ehe. Das ist deine. In der Mitte ein H, ist das der Himmel? Der Himmel kommt später. Was kommt dann? Wer ist Herr? Wer ist Herr? Wer ist die Mitte in eurer Ehe? Ist das der Mann oder die Frau? Oder die Kinder, oder die Arbeit, oder die Karriere. Wer ist Herr? Wer hat das Sagen? Die ersten Christen haben schon immer gesagt, Jesus ist Herr. Das war das große Glaubensbekenntnis der ersten Christen. Nicht der Kaiser, nicht der Ehepartner, sondern der Herr, Jesus Christus. Und wenn er Herr ist, wenn er Mitte ist, dann kann man sich bei ihm immer wieder treffen. Und dort gibt es dann auch Versöhnung, da gibt es einen Weg zueinander. Aber Männer sind Egoisten und Frauen sind Egoistinnen. Und in der Mitte steht ein H, das will verbinden. Und darüber wollen wir auch an diesen Tagen ein wenig nachdenken. Was heißt das denn für dich, für mich, für deine Ehe? Wenn Jesus der Prellbock ist, wenn wir zu ihm kommen und zu ihm finden und uns mit ihm unterhalten, er ist das fleischgewordene Wort. Das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Gott ist Mensch geworden und darum kann er dich verstehen, du Mensch, Mann, du Mensch, Frau. Und diese Mitte zu kennen, das ist Ehe. 2 Egoisten und in der Mitte steht ein Herr, steht ein Herr. Und wir sollten uns immer wieder fragen, wer ist die Mitte? Wer ist denn Herr? Wer hat das Sagen? Wer hat die Hosen an zu Hause? Ich war in einer Brüdergemeinde einmal und die Männer waren diejenigen, die das Sagen in der Gemeinde hatten. Und zu Hause war ich dann total überrascht. Dann liefen die Männer quasi unterm Teppich durch und die Frauen sagten, jetzt mach hier, mach da, mach dort, mach da. Und so weiter. Da habe ich auch gedacht, irgendwo stimmt hier was nicht. Ich denke, es ist ganz wichtig, miteinander das zu tun, was Gott will und miteinander auch wieder dialogisieren. Ich will zu den Themen der Abende einiges sagen. Heute eben das Thema Ehe. Eine fördernde Dialoggemeinschaft, reden und schweigen miteinander. Und wir Männer sind ja manchmal so, nicht? Manchmal auch die Frauen. Das ist die Haltung eines Buddha. Kennt ihr Buddha-Statuen? Ich habe noch nie einen Buddha reden hören. Aber manche Männer, manchmal auch manche Frauen, sitzen einfach so da. Also komm mir nicht zu nahe, ich habe eine Barriere aufgebaut und bitte, ich will nichts Näheres von dir hören. Das wäre schlimm. Thema heute Abend also, es geht um den Dialog, um das Gespräch miteinander. Morgen Nachmittag um 14 Uhr geht's weiter. Mittagsschlaf müsst ihr heute Nacht vorschlafen, gibt morgen Mittag keinen. Aber morgen Mittag um 2 Uhr das Thema, was ganz wichtig ist auch, es geht um dieses zweite Thema, eher ein Leben vielfacher Gemeinsamkeiten. Und nicht die Unterschiede zuerst zu sehen, sondern was verbindet uns miteinander. Es ist auch ein Stück eher Arbeit, Rituale und Alltag miteinander zu erleben. Dann gibt es eine Kaffeepause und dann das nächste Thema, eher eine Liebes- und Glaubensgemeinschaft. Und dann morgen Abend um 19 Uhr das Thema Ehe, eine herzliche Verwöhngemeinschaft, Lust mit weniger Frust, Erotik und Erfüllung. Das sind die Themen, um noch einmal darauf hinzuweisen. Jedes Thema ist in sich abgeschlossen, jedes Thema wird aufgenommen, sodass wir auch sagen können, okay, wir können nachher im Auto noch mal reinhören, miteinander vielleicht im Auto dann darüber noch mal reden. Denn es ist ja so, vieles rauscht ja am Abend dann auch vorbei. Vielleicht bist du sehr müde und sagst, ach Arno, mach nicht zu lange, ich möchte gerne bald schlafen gehen. Falls du einschlafen solltest heute Abend, du wirst unter dem Segen Gottes schlafen und wir werden dich wecken, wenn es zu Ende ist. Hab also keine Sorge, wenn die Augen zufallen, sondern unter dem Segen Gottes zu schlafen, tut im Tiefsten auch gut. Aber es ist nicht so angenehm. Deshalb lade ich euch jetzt erst einmal ein, aufzustehen, wenn ihr könnt. Ja? Wir dürfen mal Folgendes machen, wenn wir wollen, die Arme mal nach oben strecken. Das tut doch so gut. Streck dich mal richtig, wenn möglich auf die Zehenspitzen und ausatmen. Und gleich nochmal. Und nochmal. Dankeschön, ihr dürft wieder Platz nehmen. Gymnastik in der Kirche gibt es selten, aber es tut gut. Wir haben 40% mehr Sauerstoff im Gehirn und können jetzt also ein bisschen zuhören und dabei sein. Dann möchte ich noch darauf hinweisen, wer also ein Gespräch heute Abend wünscht, sei es als Ehepaar oder auch als Einzelperson. Manchmal scheuen wir uns ja, als Ehepaar direkt in die Eheseelsorge zu gehen. Und manch einer sagt, oh Seelsorge, das klingt so schlimm. Ich habe jede Woche in diesen vergangenen 3 Wochen jede Woche ein Eheseelsorgegespräch gehabt mit Paaren, die ich begleite. Und es stehen etliche quasi wieder an und sagen, Arno, wir brauchen einfach Zeit. Es ist ganz wichtig. Manchmal aber kann es auch helfen, dass der Einzelne kommt und sagt, also ich komme im Moment nicht mehr zurecht mit meinem Partner. Und ich möchte mein Herz ausschütten. Und dann möchte ich dich bitten, wenn deine Frau oder dein Mann alleine zurückbleibt und sagt, ich suche ein Gespräch, ich brauche Hilfe, dann wird A nicht eifersüchtig, B nicht zornig, sondern dann sieh einfach mal und gönn das dem Partner, dass er sich einmal aussprechen kann. Ich gehe wieder. Mein Dienst ist, ein Stück Mülleimer Gottes zu sein. All den Müll, all die Not und all die Schwierigkeiten, ich kann dir nicht helfen, ich bin im Tiefsten nur dein Zeuge. Ich möchte an deiner Seite sein, ich möchte dir zuhören. Und ich möchte mit dir zusammen unter das Kreuz kommen, denn dort ist Heil und Heilung und Veränderung. Auch dort gibt es einen neuen Anfang. Das heißt also, heute Abend schon stehe ich gerne zur Verfügung und wenn es sein muss, bis Mitternacht oder noch länger. Es geht um dich, es geht um deine Ehe. Ich gehe wieder und ich darf euch allen verraten, ich habe ein schlechtes Gedächtnis. Die Brüder habe ich nur vom Aussehen her noch gekannt, vom Namen her nicht mehr. Und wenn, wir haben mit dem einen oder anderen habe ich gesprochen, aber ich weiß nicht mehr, worum es ging. Und das ist gut so. Manchmal ist ein schlechtes Gedächtnis sehr gut. Und das darf ich euch auch sagen. Wer also zurückbleibt, ob als Ehepaar oder alleine, heute Abend, morgen würde ich sonst gerne ab 11 Uhr hier sein. Das heißt also, man kann es schon mal festlegen. Nicht auch das wäre vielleicht mit Peter nochmal zu klären oder mit Andreas zu sagen, okay, von 11 bis um 11:45 und dann jeweils eine halbe, dreiviertel Stunde für jedes Gespräch sollte man einfach auch zur Verfügung stellen. Ähnlich am Sonntag nach dem Gottesdienst. Aber schiebt nicht alles auf den Sonntagnachmittag. Ihr wollt noch einen Kaffee trinken nachher. Von daher ist es angenehmer dann zu sagen, wenn jetzt Gottes Geist dich berührt, dann habt den Mut zu sagen, ich will an der Stelle Hilfe erfahren. Ich bin nicht der Helfer. Ich bringe euch zu dem, der helfen kann, der Christus heißt. Aber manchmal ist eben so ein Stück Steigbügelhalter, ein Stück Wegweiser, ein Stück Orientierung auch in unserem Leben. Ehe ist etwas sehr Schönes. Ich liebe meine Frau und wir wollen miteinander drei Worte jetzt schon üben. Die werden wir immer wieder üben, morgen auch wieder. Eines der berühmtesten drei Worte kennst du sicherlich. Ich hoffe, du hast es deiner Frau schon gesagt oder deinem Mann. Ich liebe dich. Wir üben einmal miteinander, ja? Ich liebe dich. Seid ihr alle so maulfaul heute Abend? Nee. Also noch einmal, wir probieren's. Ich liebe dich. Noch nicht überzeugend, bitte nochmal. Ich liebe dich. Jetzt wisst ihr, wie man es ausspricht. Ob ihr es tun werdet, nachher in der Ehe, liegt an euch. Und der zweite Satz, bitte vergib mir. Bitte vergib mir, bitte noch einmal. Bitte vergib mir. Wisst ihr warum? Wem viel vergeben ist, der liebt viel. Wir müssen nicht viel sündigen. Aber weil wir aus der Vergebung leben, dann wächst eine neue Liebe. Das Geheimnis auch einer neuen Liebe in der Ehe ist Vergebung. Und Vergebung heißt weggeben. Ich behalte es nicht mehr, ich halte es nicht mehr fest. Und wir üben diesen zweiten Satz noch einmal. Bitte vergib mir noch einmal. Bitte vergib mir. Und der dritte Satz heißt, ich vergebe dir. Ich vergebe dir noch einmal. Ich vergebe dir. Und die drei Sätze hintereinander. Ich liebe dich. Bitte vergib mir. Ich vergebe dir. Ich wünsche uns, dass diese drei Sätze bei euch in euren Ehen Heimat finden. Ein Zuhause haben. Da fängt nämlich etwas Neues an im Miteinander. Wir tun viel für die Ehe, ja? Die allermeisten von euch haben wunderschöne Häuser, herrliche Kleidung, hübsche Autos und vieles andere mehr. Ihr habt die Rahmenbedingungen für eure Ehen im Großen und Ganzen alle gut gemeistert. Nicht? Der Rahmen stimmt, oder nicht? Die Rahmenbedingungen, manchmal vielleicht sogar vergoldet. Ich weiß nicht, ob ihr goldene oder vergoldete Wasserhähne habt, muss gar nicht sein. Aber wir haben viel für den Rahmen getan. Wir sind aktiv, wir arbeiten, wir schaffen, wir tun unheimlich viel. Wir schaffen das Geld heran und wir haben für alles Zeit, dass der Rahmen stimmt. Aber der Inhalt ist nicht da. Habt ihr so viel getan für den Rahmen eurer Ehe? Zeit, Geld, Kraft, Gesundheit hergegeben, damit die Rahmenbedingungen alle stimmen. Aber was ist die Mitte? Was ist der Inhalt eures gemeinsamen Lebens? Ihr würdet nie einen Rahmen an die Wand hängen, mache ich zu Hause auch nicht. Aber wie viele mögen unter uns unheimlich viel Zeit und Kraft und alles Mögliche investiert haben, damit der Rahmen stimmt? Manchmal sogar noch unter der Prämisse, was sagen die anderen? Was sagen die anderen? Hör auf. Danach dich umzudrehen, was die anderen sagen. Sie reden über jeden. Darum geht's gar nicht. Was aber sagt Gott zu deiner Ehe? Was sagt er zu der Mitte eures gemeinsamen Lebens? Das ist ja die ganz große Frage, die auch heute Abend da ist. Wenn ich euch so anschaue, staune ich. Ihr seht alle wunderschön aus. Soll ich euch das Geheimnis verraten, warum ihr so hübsch aussieht? Ich habe es mitgebracht. Hast eben etwas aus dem Jakobusbrief gelesen. Der spricht auch davon. Das Wort Gottes ist ein Spiegel. Die Schönheit heute Abend, jeder von uns, glaube ich, hat noch heute wenigstens einmal reingeguckt. Wie war das heute Morgen? Hast gesagt, so gehe ich nicht los. Hast du in den Spiegel gespuckt? Hast dein Handtuch drüber gehangen? Hast gesagt, unmöglich, so nicht. Nein, der Spiegel hat dich korrigiert. hat dir gezeigt, wer du bist. Und darum haben viele Ehepaare heutzutage eine große Not. Sie sind nicht mehr bereit, in den Spiegel des Wortes Gottes zu schauen. Und darum gibt es viel Not. Und darum ist so viele schräg in ihrer Ehe. Darum stimmt manches nicht mehr. Der Spiegel, den Gott uns vorhält, ist sein Wort. Und Gott redet zu uns, auch in diesen Tagen. Das Geheimnis, deine Schönheit, deines schönen Aussehens ist ein Spiegel. Klar, so war das doch. Ich habe das ähnlich gemacht. Hatte ich, bevor ich ins Auto stieg, noch mal eben schnell ins Bad geschaut. So kann ich jetzt losfahren nach Detmold. Und so bist du auch hier. Das Geheimnis deiner Schönheit, der äußeren Schönheit, war ein Spiegel. Er hat dich korrigiert. Aber du musstest selber die Korrektur anbringen. Und ganz ähnlich ist es auch in deinem Leben, in meinem Leben. Gott zeigt uns in seinem Wort, worum es geht. Aber er nimmt dir die Arbeit nicht ab. Er sagt, und jetzt bist du dran, Dinge zu korrigieren in deinem Leben. Und so möchte ich uns Gottes Wort lesen an diesem Abend. Ein Wort aus dem Kolosserbrief. Und ich lese, weil es sehr verständlich ist, alle Übersetzungen sind ja Übersetzungen. Das heißt, es ist niemals der Originaltext, aber ich lese aus der Hoffnung für alle. Ich will uns sagen, auch warum. Ich kenne immer wieder viele Menschen, die sagen, ich kann mit der Bibel nichts anfangen, die Bibel ist mir ganz fremd. Und darum liebe ich eine angenehmere Sprache, die die Menschen besser verstehen. Darum lese ich aus der Hoffnung für alle Kolosser Kapitel 3 von Vers 5. Diesen Abschnitt möchte ich uns lesen. Also trennt euch ganz entschieden von allen selbstsüchtigen Wünschen, wie sie für diese Welt kennzeichnend sind. Trennt euch von sexueller Zügellosigkeit und von ausschweifendem Leben, von Leidenschaften und Lastern, aber auch von der Habgier, die den Besitz für das Wichtigste hält und ihn zu ihrem Gott macht. Wer diese Dinge in seinem Leben duldet, wird Gottes Zorn zu spüren bekommen. Auch ihr habt früher so gelebt. Aber jetzt ist es Zeit, das alles abzulegen. Lasst euch nicht mehr von Zorn und Hass beherrschen. Schluss mit aller Bosheit. Redet nicht schlecht übereinander und beleidigt niemanden. Hört auf, euch gegenseitig zu belügen. Ihr habt doch euer früheres Leben mit allem, was dazugehörte, wie alte Kleider abgelegt. Jetzt habt ihr neue Kleider an, denn ihr seid neue Menschen geworden. Gott hat euch erneuert und ihr entspricht immer mehr dem Bild, nach dem er euch geschaffen hat. So habt ihr Gemeinschaft mit Gott und versteht immer besser, was ihm gefällt. Dann ist unwichtig, ob einer Grieche oder Jude ist, beschnitten oder unbeschnitten, ob er aus einem Volk ohne hohe Kultur kommt, ob er aus einem Nomadenvolk stammt, ob er ein Sklave oder Herr ist. Wichtig ist einzig und allein Christus, der in allen lebt. Ihr seid von Gott auserwählt und seine geliebten Kinder, die zu ihm gehören. Darum sollt ihr euch untereinander auch herzlich lieben. Mit Barmherzigkeit, Güte, Bescheidenheit, Nachsicht und Geduld. Ertragt einander und seid bereit, einander zu vergeben, selbst wenn ihr glaubt, im Recht zu sein. Denn auch Christus hat euch vergeben. Wichtiger als alles andere ist die Liebe. Wenn ihr sie habt, wird es euch an nichts fehlen. Sie ist das Band, das euch verbindet. Und der Friede, den Christus schenkt, soll euer ganzes Leben bestimmen. Gott hat euch dazu berufen, als Gemeinde Jesu in diesem Frieden ein Leib zu sein. Dankt Gott dafür. Lasst die Botschaft von Christus ihren ganzen Reichtum bei euch entfalten. Unterweist und ermahnt euch gegenseitig mit aller Weisheit. Und dankt Gott von ganzem Herzen mit Psalmen, Lobgesängen und Liedern, die euch Gottes Geist schenkt. Ihr habt auch Gottes Gnade erfahren. All euer Tun, eure Reden wie euer Handeln soll zeigen, dass Jesus euer Herr ist. Weil ihr mit ihm verbunden seid, könnt ihr Gott, dem Vater, für alles danken. Ein wunderbarer Abschnitt. Wir werden ihn noch einmal hören, auch am morgigen Tag. Ich möchte uns Mut machen, immer wieder hineinzuschauen, auch in Gottes Wort. Wir werden nicht viele Texte anschauen, sondern immer wieder auch an einem Text ein Stück weit wenigstens entlang gehen. Die Ehe möchte ich noch einmal vergleichen mit einem Rosenstock. Ich weiß nicht, wer hat am Valentinstag Blumen gekriegt? Hebt mal die Hände, ihr Frauen. Das war ja nicht viel. Okay, die Blumengeschäfte würden dabei kaputt gehen, nicht wahr? Das muss man sicherlich sehen. Ich weiß, manchmal kann es gefährlich sein. Aber dieser Rosenstock, den ich mitgebracht habe, der hat Dornen, der piekst, der ist verwurzelt und sieht schön aus. Das ist Ehe. Deine Ehe auch verwurzelt? Verwurzelt in Christus, wirklich dort Wurzeln geschlagen Aber wir entdecken auf einmal, hier so an den Rosenstöcken sind Dornen dran. Und als die Verliebtheitsphase vorbei war in deiner Ehe, dann hast du auf einmal die Stacheln gemerkt, die der andere hat. Er hat dich verletzt, er hat dir wehgetan. Und doch entdeckst du, ich weiß nicht, wie dir das geht, wenn du einen Rosenstock siehst oder wenn du eine Rose generell siehst. Siehst du zuerst die Dornen oder siehst du die Blüte? Ich freue mich an der Blüte. Und so sollten wir auch das andere sehen. Gott hat jeden Menschen wunderbar gemacht. Dein Mann ist ein wunderbarer Mann. Er ist einmalig auf dieser Welt. Vielleicht auch gut, dass es ihn nicht zum zweiten Mal gibt. Oder umgekehrt, deine Frau ist einmalig. Schau sie an. Ich habe ihr noch heute meiner Frau geschrieben, so unterwegs, das mache ich hin und wieder mal eben, nicht über Smartphone, ihr zu sagen, du bist die schönste Frau für mich, ich liebe dich. Das geht doch runter wie Öl, oder nicht? Ihr Frauen, ihr Männer. Braucht ihr das nicht? Macht ihr es so wie mein Schwiegervater? Der sagte, wenn ich nichts sage beim Essen, dann hat es geschmeckt. Boah, ist ja schrecklich, nicht wahr? Wenn man sich nur anschweigt, anstatt wirklich dem anderen zu sagen, du, das war richtig lecker, das hat richtig gut getan, danke, ich bin nicht nur satt geworden, sondern es hat mir gut getan. Deine Ehe ist wie ein Rosenstock. Wo verwurzelt? Woher ziehst du deine Kraft in deiner Ehe? Das ist die ganz große Frage. Und wie gehst du mit den Stacheln um? Jeder von uns hat Stacheln. Und wie gehst du mit der Schönheit um? Das alles sind Fragen, die uns in diesen Tagen ja auch wieder berühren werden und begegnen werden, immer wieder. Und es geht darum, dass wir es lernen, miteinander zu reden. Und da wir jetzt so weit auseinandersitzen in der Richtung, ist es ein bisschen schwierig, dass jeder jetzt den anderen fragt, sag mal, wie geht's dir? Aber ich möchte euch zwei Fragen mitgeben, als Ehepaar noch heute Abend. Erstens, frag deinen Partner, wie geht es dir wirklich? Und zweitens, was kann ich für dich tun? Zwei Fragen, die uns helfen, wieder ins Gespräch zu kommen. Erstens, wie geht es dir? Wie geht es dir wirklich? Und zweitens, was kann ich für dich tun? Damit kann Dialog beginnen, Gespräch beginnen, dass wir uns wirklich um den anderen kümmern. Wie geht es dir denn wirklich? Und manchmal ist es peinlich, wenn der andere uns die Wahrheit sagt. Es geht mir ganz bescheiden. Dann tut das weh. Aber wenn wir nicht mehr reden und uns einfach zumachen, dann leben wir nebeneinander her und das ist dramatisch. Beziehungen brauchen den Dialog, aber wenn man nebeneinander herlebt, dann ist das so wie mein Reißverschluss. Zwei Teile, beide sehr hart. Wenn ihr sie fühlen könntet, würdet ihr das spüren. Aber ihr wart alleine, hier war einer und da war einer. Nun sind zwei Menschen zusammengekommen. Sie haben sich eingefädelt und das nannte man und nennt man Ehe. Ehe ist die Erfindung Gottes. So, und was passiert jetzt? Durch die Kommunikation verbinden sich Menschen. Gott sprach zu uns und wir sollen auch miteinander reden. Und auf einmal merken wir, je mehr wir miteinander reden, desto mehr Einheit ist da. Ich weiß, es ist peinlich, überhaupt für die Männer, wenn der Reißverschluss offen ist. Das ist sehr peinlich, nicht wahr? Das kennen wir sicherlich auch. Oder wenn der Mantel sehr weit offen ist, dann wird es kalt. Wer nicht mehr miteinander redet, der erlebt auf einmal die Kälte. Und dann geschieht Folgendes. Pah, so weit ist man voneinander entfernt. Natürlich, wieder zurückzugehen zur ersten Liebe. Jesus hat das einmal einer Gemeinde gesagt. Ihr seid eine super tolle Gemeinde, fleißig und bekannt und wer weiß wie klasse. Aber eins habe ich gegen euch. Ihr habt diese erste Liebe verlassen. Erinnerst du dich noch, als eure Liebe miteinander begann? Und interessant ist, wenn ihr doch wieder zurückkehren würdet, dorthin wieder zurückkehren, wo das damals angefangen hat zwischen euch. Vielleicht war das gar nicht so harmonisch. Vielleicht war es eine Zwangsehe. Vielleicht musstet ihr heiraten. Ich weiß das nicht. Vielleicht aber, es war kein anderer da, dann habe ich halt diesen geheiratet oder diese geheiratet. Oder seid ihr verheiratet worden? Ich habe eine Frau kennengelernt, ist jetzt schon in der Ewigkeit, die war damals über 80, als ich sie kennenlernte. Sie sagte, ich bin noch nach China geschickt worden zu meinem Verlobten, den ich nicht kannte. aber die Ehe hat 50 Jahre ganz super toll gehalten. Auch das kann sein. Aber ich möchte euch zurückführen zur ersten Liebe. Damals habt ihr über alles Mögliche geredet. Über jede Schnecke, die über die Straße lief. Über das kleine Gänseblümchen und den kleinen Käfer. Und da hat man gesagt, mein Krabbelchen, mein Käferchen, mein Mäuschen. Und jetzt sagt man, du Rindvieh, du Hornochse, du Kamel. Auf einmal sind die Viecher riesig groß geworden. Nicht? Ihr könnt das billiger und einfacher haben. Macht doch Folgendes. Im Schlafzimmer, ne, ist nicht so gut im Schlafzimmer, aber irgendwo anders, vielleicht diese großen Viecher dann an die Wand und nur hinzuzeigen. Nicht, dann braucht er gar nicht mehr reden. Aber wie schade. Zurück zur ersten Liebe. Mein Mäuschen, mein Krabbelchen, mein Käferchen. Vergessen, wie man miteinander geredet hat? Vergessen, dass einem alles wichtig war? Ich las dieser Tage die Tagebücher meiner Frau von damals. Fantastisch. Schön, das miteinander, aber vielleicht ist das Gespräch so weit auseinander. Ich will mich aufmachen zu meinem Partner. Ich will mich aufmachen zu ihm. Und ich will zu ihm kommen und ich will, dass wir wieder miteinander reden. Vielleicht ein Stückchen weiter. Vielleicht wird es nicht mehr sein in diesen Tagen als so ein Stückchen. Und das wäre schon viel. Und ich möchte dir Mut machen zur Kommunikation. Kommunikation ist ganz wichtig, das Gespräch miteinander zu suchen, sich auch dafür Zeit zu nehmen. Mangelnde Kommunikation ist die Ursache für ganz viele Partnerprobleme. Zwei Menschen verstehen sich nicht mehr, die Verständigung klappt nicht mehr, das Reden und Hören und Verstehen haben gelitten. Vielleicht hast du nie gelernt zu reden. Dann übe es. Um es zu formulieren, weißt du, was ich mache? Ich bete viel und ich bete laut. Mir hilft das, ganz persönlich, auch Dinge zu formulieren vor Gott. Und das Gespräch mit Gott, dem Vater, zu suchen, ist eine ganz große Hilfe, danach auch ins Gespräch mit dem anderen zu kommen. Und darum müssen wir manchmal sprechen üben. Vielleicht muss es der eine oder andere wieder ganz neu lernen. Einen Tipp möchte ich euch schon jetzt geben. Lest doch einer dem anderen etwas vor. Eine Kommunikationsmöglichkeit. Wir haben das sehr oft genutzt und nutzen es auch jetzt noch öfter, meine Frau und ich. Nicht nur aus der Zeitung was vorlesen, aus irgendeinem guten Artikel, aus irgendeinem anderen Buch. Manchmal auch biblische Zitate. Ganz unterschiedlich. Und mit dem anderen dann ins Gespräch zu kommen. Ich weiß, manch ein Mann ist sehr müde am Abend, wenn die Frau ihm um 23:30 noch nachts noch was vorliest. Dann wird sie nur vielleicht die Töne hören, die sie schon immer nachts hörte. Nicht? Und er schläft neben dir ein. Deshalb sollte man vielleicht einen anderen Zeitpunkt wählen. Aber vielleicht ist es auch so, wenn wir uns nicht mehr verständlich machen, verstehen wir einander nicht mehr. Sprich es aus, sag's, schweig es nicht, schluck nicht runter. Meine ersten Gemeinde, ich war in Uelzen, der Lüneburger Heide, Pastor, und ich hatte nach einem halben Jahr Magengeschwüre. Gemeinde kann einen krank machen. Gemeinde ist nicht immer nur gut. Ich spreche aus einer jahrzehntelangen Erfahrung. Die geht einem manchmal auf den Magen. Und dann ging ich zu meiner Ärztin und dann sagt sie, Pastor Karwohl, Sie müssen eines lernen, nicht mehr schlucken, sondern spucken. Ich sage, ich kann doch meine Brüder und Schwestern nicht anspucken in der Gemeinde. Nein, aber reden Sie offen. Das, was Sie ärgert, das, was Sie nicht verstehen, machen Sie sich verständlich und fragen Sie nach. Nicht schlucken, spucken. Das hat mir geholfen. Ich habe danach nie mehr Magengeschwüre gehabt. Deshalb, ich lade euch ein, nicht dem anderen ins Gesicht zu spucken, das ist eklig. Aber das auszusprechen, sich verständlich zu machen, statt das Gespräch zu suchen, kehren viele Menschen einfach alles unter den Teppich. Oder aber sie sagen, darüber will ich nicht mehr reden. Und damit ist ein Gespräch über diese Thematik überhaupt nicht mehr möglich. Und damit gibt es Blockaden. Damit gibt es gewisse Lebensbereiche, die überhaupt gar kein Gespräch mehr finden. Verdrängte Wünsche und unbeantwortete Fragen und ungelöste Probleme fingen an, das Denken, das Reden und Fühlen, Empfinden negativ zu beeinflussen. gestörte Kommunikation zieht alle Bereiche des Lebens in Betracht. Das heißt also auch, unser Sexualleben zum Beispiel spielt eine ganz große Rolle, wenn wir nicht mehr miteinander reden. Eine Beziehung wächst und reift durch das Gespräch. Wo Menschen nicht mehr miteinander reden, aufeinander hören, hört das gegenseitige Verstehen auf. Missverständnisse sind vorprogrammiert. Beziehung ist nicht mehr ein Miteinander und Füreinander, sondern ein Nebeneinander, oft dann ein Gegeneinander und manchmal, und das ist schrecklich, ein Auseinander. Ich weiß nicht, wie eure Kommunikation ist. Wir Männer reden am liebsten dann, wenn wir eine fertige Lösung haben. Ich weiß nicht, wie es euch Männern geht. Nicht, aber wir gehen manchmal mit irgendeinem Problem entweder in die Werkstatt, in den Keller oder ins Auto oder spielen Fußball. Und bis wir dann so eine Lösung haben, dann sagen, das ist die Lösung, guck hier, so müssen wir es machen. Aber die Frauen sagen, ich will im Moment gar keine Lösung, ich will mit dir reden. Und im Gespräch ist auf einmal die Lösung da. Und das müssen wir Männer auch lernen. Das Schweigen der Männer ist ein Problemfeld in vielen Ehen. Ich habe mich oft gefragt, woher das kommt. Reden die Frauen zu viel? Ich habe einen Freund gehabt, der schon in der Ewigkeit, er war mein Sprachlehrer in Brasilien. Wir trafen uns jeden Samstagmorgen. Und dann sagte Arno, meine Frau spricht ohne Punkt und Komma. Ununterbrochen. Ich wünschte mir mal, sie würde mal 3 Minuten still sein, damit ich auch was sagen könnte. Und dann besuchte ich sie beide und dann erlebte ich das. Und eines Tages kam sie, sind also gute Freunde, und dann sagte sie, sag mal, warum redet mein Mann nicht? Dann war ich ganz primitiv, habe gesagt, halt doch mal endlich die Klappe, damit dein Mann reden kann. Ist das so schlimm? Ich sage, noch viel schlimmer. Noch viel schlimmer. Halt das doch mal aus, zu schweigen. Frag ihn doch mal nach seiner Meinung und warte mal, bis er antwortet. Ja, nee, so lange kann ich nicht warten, dann vergesse ich ja alles, was ich ihm sagen wollte. Ist er, dann vergiss es, dann war es auch nicht so wichtig. Aber ganz wichtig ist es, miteinander ins Gespräch zu kommen. Der schweigende Mann, ich komme nochmal auf das Bild des Buddha zurück, wie ein Buddha, der schweigt. Warum schweigt er wohl? Weil die Frauen immer recht haben wollen? Könnte das eventuell die Sache sein? Manchmal ist das so. Oder schweigt der Mann deshalb, weil er sagt, ich habe so ein schwaches Selbstbewusstsein. Er hat Angst, dass sein Selbstbild irgendwo zerstört wird. Da kommt ein Mann strahlend vom Psychiater nach Hause. Und was war passiert dort? Er wollte seinen Minderwertigkeitskomplex behandeln lassen. Er kommt strahlend nach Hause und seine Frau, typisch, fragt sie, und wie war's? Och, hat er gesagt, das war wirklich höchst interessant. Sagte der Psychiater, hat mir gesagt, ich habe gar keinen Minderwertigkeitskomplex, ich bin minderwertig. Dann hat sie gesagt, das wusste ich schon immer. Und wir Männer sind leider wirklich das schwache Geschlecht. Wir haben wohl eine dickere Haut, das wissen wir. Unser Fell, unsere Haut ist dicker als die Haut einer Frau. Deshalb haut nicht immer drauf, nicht umgekehrt, nicht dorthin, da gehört es ja nicht hin. Aber interessant ist, wir Männer sind tatsächlich ein schwächeres Geschlecht. Erstens, wir sterben 4 bis 6, manchmal sogar 8 Jahre früher gegenüber den Frauen. Wir sind viel schmerzempfindlicher, kennt ihr das? Wir haben manchmal, wir Männer, die Jammeritis. Und ich will euch Frauen Folgendes verraten. Wenn die Männer jammern, dann geht es nicht so sehr um den Schmerz. Wisst ihr, worum es geht, ihr Frauen? Die wollen Zuwendung haben, die Männer. Streichelt die doch mal über den Kopf und meint nur nicht, dass sie dann gleich anschließend mit euch ins Bett hüpfen wollen und Sex haben wollen. Das meinen sie gar nicht. Manchmal aber ist an der Stelle einfach die Sehnsucht, wend ich mir doch mal wieder zu. Und darum jammern manche Männer und manchmal ja auch Frauen, nicht wahr? Wir Männer, 80% aller Gefängnisinsassen sind Männer. Schon erschreckend, wenn ich mir das überlege. Jungs sterben viel früher im Säuglingsalter gegenüber Mädchen. Männer haben weniger Freundschaften als Frauen. Wir Männer haben ein viel höheres Lebensrisiko. Der Testosteronspiegel zwischen 18 und 25 und 30 ist wahnsinnig hoch. Ist ja schon interessant. Männer mit 45 schickt man nicht mehr in den Krieg. Aber ich hätte fast gesagt, die Idioten zwischen 18 bis 25, 28, die kann man als Kanonenfutter einfach loslassen. Schrecklich. Weil der Testosteronspiegel so hoch ist. Und sie wissen oft gar nicht, was sie tun. Und die Frauen sagen, also du musst dich nicht immer beweisen. Ich weiß, dass du ein toller Typ bist. Wir Männer haben oft Mühe zuzuhören, weil wir sofort über Lösungen nachdenken. Das ist oft unser Problem. Und darum sagt die Bibel, unser Reden soll würdevoll sein, wenn wir mit der Partnerin reden, ehrlich und respektvoll miteinander. Bedürfnisse, Sehnsüchte und Wünsche miteinander teilen, das ist kein einfacher Prozess. Lasst euch nicht mehr vom Zorn und vom Hass beherrschen. Schluss mit aller Bosheit, Schluss mit dem gotteslästerlichen Reden und Fluchen. Das gibt's ja in euren Ehen nicht. Wir fluchen nur im Herzen manchmal, nicht? Wenn ich ja könnte, würde ich ihn an die Wand klatschen. Aber es kommt ja nie dann so zum Ausbruch. Aber weil wir von Gott auserwählt sind, darum wollen wir miteinander barmherzig umgehen. Gehst du barmherzig mit deinem Partner um? Wie kommunizierst du? Ich hab Recht! Hast du mir endlich zugehört? Wenn du immer so! Wir kennen solche Worte und die Männer haben oftmals so eine laute Stimme und wenn Frauen dann kreischen, ist das ja ähnlich schlimm, als wenn Männer laut brüllen. Nicht? Leider. Unsere Kommunikation sollte wie sein? Liebevoll. Vernünftig. Sachlich. Wenn irgend möglich. Sich dem anderen mitteilen, das heißt, ich gebe teil, ich lasse ihn teilhaben an dem, was mir gut tut oder was ich mir wünsche. Woher soll der Partner wissen, was dich aufregt, wenn du es ihm nicht sagst? Es gibt Dinge, die dich am anderen ärgern. Natürlich, Petrus schreibt, die Liebe deckt eine Menge von Sünden zu und das sollten wir auch immer wieder sehen. Also wir müssen nicht aus jeder Mücke einen Elefanten machen, damit wir eine Elefantenherde zu Hause nachher haben, die alles kaputt trampelt. Aber das machen wir ja auch manchmal. Anstatt irgendwo zu sagen, so okay, darüber zu diskutieren, das lohnt jetzt gar nicht. Die Liebe deckt eine Menge von Sünden zu. Das steht in meiner Bibel und auch in deiner Bibel. Aber ganz wichtig ist, dass wir nicht immer alles verschweigen, sondern dass wir sagen, ich weiß im Moment nicht weiter. Woher soll der Partner wissen, was dich am anderen besonders erfreut, wenn du es ihm nicht sagst? Ihr Männer, ihr Frauen, sagt ihr einander, ich brauche dich, ich liebe dich, ich bin stolz auf dich, ich schätze dich, ich mag dich, du bist so gut zu mir, du hast mir eine große Freude gemacht, ich bin durch dich reich beschenkt. Sind das Vokabeln, die es in eurer Ehe gibt? Sind das Sätze, die ihr einander sagt? Weiß der andere, wie nötig du ihn brauchst? Ich kann nicht ohne dich sein. Natürlich kannst du viel als Mann und Frau. Und es ist wichtig, dass ein jeder auch sein Leben leben kann als Individuum. Aber auf der anderen Seite, dass wir einer dem anderen einfach deutlich machen, ich brauche dich. Es ist so nötig, dich zu haben. Wie befreiend ist das, wenn ein Mann und eine Frau sie selber sein können, auch in der Ehe. Und ganz entscheidend ist das, dass Männer und Frauen zum Gegenüber werden. Und Luther hat das ja komischerweise übersetzt, nicht wahr? Dass die Frau Gehilfin des Mannes ist. Das steht da im Urtext nicht. Da steht im Urtext ein Gegenüber. Das ist was anderes. Manch ein Mann hat gemeint, also meine Frau muss mir die Hemden bügeln, muss alles waschen, muss die Schuhe putzen, muss mir das Essen auf den Tisch legen. Ich habe die Tage noch mit einem jungen Ehepaar gesprochen. Da hat er gesagt, ich wundere mich, meine Frau bedient erst die Kinder, bevor ich was kriege. Das geht doch nicht. Ich sage, nun mal halblang, junger Mann. Ich sage, sind doch auch deine Kinder. Ja. Und ich sage, die können nicht so lange warten. Wie alt bist du? Ja, er ist Mitte 30. Ich sage, du hast 30 Jahre lang schon Geduld geübt. Jetzt warte doch mal. Oder du kannst ja auch ein Stück selber bedienen. Ich sage, du bist doch in dem Alter, wo du nicht mehr als Baby bedient werden musst. Manchmal meinen wir müssten einfach Dinge einfordern. Eine sehr wichtige Art der Kommunikation ist das Reden in Ich-Botschaften. Von Jesus lernen. Kennst du einige Ich-Bin-Worte? Ich bin, na, der Weg, die Wahrheit, das Leben, der gute Hirte. Ich bin der Weinstock. Ich bin das A und das O. Ich bin, was noch? Bitte? Ich bin der Eckstein. Ja, so können wir zu. Jesus hat in Ich-Botschaften gesprochen. Von ihm will ich lernen. Ich fühle mich jetzt müde. Das darf ich dem anderen sagen. Wenn du von dir sprichst in der Ich-Botschaft, verletzt du nicht den anderen. Wenn du sagst, du aber, du hast gestern so und so, schon muss ich mich verteidigen. Wenn ich aber in Ich-Botschaften spreche, wenn ich sage, ich bin unzufrieden mit dem, wie wir unsere freie Zeit verbringen, ich würde gerne mit dir öfter mal ausgehen. Ich würde dich gerne streicheln, aber du bist so zu. Ich habe den Eindruck, dass du mir nicht richtig zuhörst. Ich fühle mich nicht wohl, wenn du schweigst. Du merkst, solche Ich-Botschaften verletzen nicht, sondern solche Ich-Botschaften sind Hilfen im Umgang miteinander. Du sprichst von dir, von deinem Empfinden, von deinem Gefühl. So hat Jesus gesprochen. Er sagt, ich bin der Weinstock, ich bin der Weg zum Vater. Er hat nicht gesagt, du, sondern er hat immer es auf sich bezogen und damit einen Weg geschaffen, in Ich-Botschaften zu reden. Wer von sich redet und seinem Empfinden klagt nicht an, sondern teilt sich mit. Und das wollen wir lernen im Umgang miteinander. Weg von Verallgemeinerungen. Du sprichst immer. Kennst du sowas? Oder vor 25 Jahren hast du damals das und das gesagt. Schrecklich. Wenn die Leute das noch im Kopf haben, weg von Verallgemeinerungen, sprechen wir vom konkreten Verhalten in einer bestimmten Situation, nicht von längst vergangenen Dingen. Aber das damals bei der Hochzeit, das werde ich dir nie vergessen. Warum nicht? Willst du das immer mit dir rumschleppen? Dann wird das wie eine Lawine, die immer größer wird. Wir leben von Vergebung, darum haben wir zu Anfang das geübt. Ich bin heute verärgert, weil mein Tag nicht so geklappt hat. Wenn eine Frau, ein Mann so nach Hause kommt und sagt, deshalb bin ich verärgert, hat nichts mit dir zu tun. Ich habe meine Frau viele Jahre überhaupt nicht verstanden, immer wenn sie ihre Tage kriegte. Kennt ihr Männer das? Oh, dann habe ich zuerst immer gedacht, nee, was ist denn jetzt schon wieder los? Was habe ich denn schon wieder falsch gemacht? Bis meine Frau mir viele Male sagen musste, Arnold, hat gar nichts mit dir zu tun, hat mit meinem ganzen Hormonhaushalt zu tun. Aber bis wir Kerle das dann begreifen, es dauert unheimlich lange. Und oftmals entdecken die Frauen selber und sagen, ich bin einfach so, bitte fass mich nicht an. Und dann sollten wir auch den Mut haben zu sagen, okay, dann respektiere ich das. Ich-Botschaften helfen zu verstehen und sind kein Angriff gegenüber dem anderen. Ich freue mich, ich bin begeistert, ich bin froh, ich bin stolz, ich bin lustig, ich bin zufrieden, so können wir einfach fortfahren. Ich hab dich gern, ich mag dich, ich bin so glücklich mit dir. All diese Ich-Botschaften, die wollen wir wieder üben im Miteinander. Das heißt Kommunikation. Aber auch zu sagen, ich bin unzufrieden. Ich bin voller Angst, ich bin unsicher, ich bin durcheinander. Ich weiß im Moment nicht, wo ich dran bin mit dir. Lasst uns miteinander drüber reden. Und dann tut es gut, dem anderen zu sagen, ich bitte dich, vergib mir. Kommunikation, dazu muss man sich Zeit nehmen. Die haben wir aber nie. Entweder sind wir im Berufsleben oder arbeiten nebenher oder sind in der Gemeinde beschäftigt. Habt ihr noch Zeit, miteinander zu reden? Oder die elektrische Großmutter ist an. Kennt ihr die? So rechteckiger Kopf, meistenteils inzwischen riesig breit, nicht? Früher wurden die heimlich versteckt, dass es keiner sah. Das Glotzophon oder wie man das auch immer wieder nennt. Heute haben die Leute alle so ihre Bildschirmchen in der Hosentasche und können alles Mögliche sich anschauen. Aber wir haben keine Zeit mehr, uns in die Augen zu schauen, weil wir gemeinsam in eine falsche Richtung gucken. Wisst ihr Männer eigentlich die Augenfarbe eurer Frauen? Ja? Oder trägt sie ständig andere farbige Linsen? Das könnte natürlich sein. Zu jedem frischen neuen Kleid, mal rot, mal grün, mal lila. Das gibt's natürlich auch. Aber ich hoffe, ihr Männer wisst noch die Augenfarbe eurer Frauen und umgekehrt auch. dem anderen zu sagen, du bist schön. Das wollen Männer und Frauen hören. Und da oder dort haben wir vielleicht ein oder zwei Schwimmringe, ist nicht so schlimm. Nicht, die sind gar nicht so dramatisch, aber zu sagen, ich liebe alles an dir, auch den zweiten Schwimmring, aber vielleicht sollten wir gemeinsam mehr laufen, dann verschwindet der eine und einer reicht dann. Nicht, das tut ja auch gut und dementsprechend einer dem anderen auch zu helfen. Sich Zeit zu nehmen, wo keine Zeit mehr füreinander ist, besteht die Gefahr, dass der Durcheinanderbringer, der Diabolus, Satan selber, versucht, sich dazwischen zu setzen. Die Dinge, die dir wichtig sind, dafür hast du Zeit. Und ich frage mich manchmal, ist dein Mann dir wichtig? Ist deine Frau dir wichtig? Dann hast du Zeit für diesen Menschen. Wichtiger als viele Arbeit. Wichtiger als viel Geld zu verdienen. Endlich das Haus abbezahlt zu haben. So, und jetzt haben wir uns auseinandergelebt. Da steht die Hütte, die Ehe ist kaputt, die Kinder sind aus dem Haus und jetzt kommt unser Hammer oder wird verscherbelt verkauft. So könnte ich euch viele Beispiele nennen, auch von Umsiedlergemeinden. Junge Männer, die gesagt haben, wir wollen das nächste Haus bauen und es muss noch schöner sein als das der Eltern. Keine Zeit zum Gespräch, keine Zeit für den Dialog. Man hat sich auseinandergelebt, einsam, frustriert. Und das ist das Sprungbrett zur Untreue. Oft geht es nicht um Sex, wenn Menschen untreu werden, habe ich in der Seelsorge festgestellt. Da geht es um die Sehnsucht nach Zuwendung, nach Gespräch, nach Kommunikation nonverbal. Das heißt, auch die körperliche Sprache spielt ja eine große Rolle. Die Streicheleinheiten, den anderen in den Arm nehmen, Hand in Hand zu gehen. Meine Frau und ich, wir gehen noch immer sehr viel Hand in Hand. Das ist etwas Wunderschönes und ich möchte euch Mut machen. Wenn irgend möglich, vielleicht noch heute Abend, ein Spaziergang von einer halben Stunde, können 2 Kilometer sein, zu Fuß Hand in Hand zu gehen. Es ist nicht so kalt. Aber dem anderen deutlich zu machen, ich brauche dich und du brauchst mich. Die Berührung, die nonverbale, das nonverbale Gespräch immer wieder zu suchen. Es geht nicht, wenn Ehen zerbrechen, in allererster Linie um Sex. Manchmal auch, aber nur ganz selten. Es geht nach Sinnerfüllung. Die eigene Leere ist da und man möchte sie gerne erfüllt sehen. Ernst genommen und angenommen zu sein, ist das Bedürfnis jedes Partners. Und darum ist das Gespräch und auch das körperliche Gespräch, das Nonverbale, ganz wichtig. Und ich empfehle euch als Ehepaaren, legt euch wieder nackt zusammen öfter mal, spürt die Haut des anderen. Die Haut ist nicht zum Hauen da, sondern zum Fühlen. Das größte Sexualorgan, das der Mensch hat, ist seine Haut. Und unsere Haut ist sehr sensibel. Und den anderen, den Partner in den Arm zu nehmen, nicht auf den Arm, aber in den Arm. Die Männer haben das ja geübt als Männer, während der Männerfreizeit sich in den Arm zu nehmen. Aber ganz wichtig ist es, in der Partnerschaft das viel öfter mal zu tun. Auch das ist Gespräch. Komm, ich brauche dich. Komm in meine Arme. Dort bist du geborgen. Ich gebe dir den Schutz, den du brauchst, als Frau, als Mann. Ich bin für dich da. Das ist Kommunikation. Wir reden also nicht nur mit unseren Worten, sondern wir reden auch mit unserer Gestik. Ich komme noch mal zu dem Buddha, nicht wahr? Wenn du so am Tisch sitzt und deine Frau sitzt also so dir gegenüber, dann weißt du genau, sie hat zugemacht. Da kannst du reden und es bringt nichts. Sich aber öffnen, wie ein Trichter. Das tut einfach gut. Was kommt in meinem Leben an die erste Stelle? Wofür nimmst du dir Zeit? Beruf und Karriere? 8 bis 10 Stunden pro Tag, ja. Hobby und Sport? Wie viele? Und es ist sicherlich gut, Sport zu betreiben. Wie viel Zeit für Gott und die Gemeinde, ja, für Kinder und Ehepartner. Was ist wichtig? Sich Zeit füreinander zu nehmen. Ein Abend in der Woche als Gesprächsabend mit Fernsehabstinenz, auch mit Computer- und Smartphone-Abstinenz. Jedes dieser Geräte hat immer einen Knopf zum Ausmachen. Und wie viele Männer und Frauen sitzen entweder am Smartphone oder am Computer, am Laptop. Die moderne Technik hat süchtig gemacht. Und wir suchen nicht mehr den anderen, sondern wir suchen viele, viele, viele Informationen und vergessen darüber, dass ein Mensch neben uns verhungert. Verhungert, weil kein Gespräch mehr da ist, keine wirkliche Kommunikation. Wie geht es dir? Was kann ich für dich tun? Ein Abend pro Woche als Gesprächsabend. Das nicht über Probleme. So, jetzt setzen wir uns mal hin, jetzt müssen wir mal Klartext miteinander reden. Ne? Und schon sagt er, oh, furchtbar so ein Abend. Aber sich hinzusetzen, vielleicht auch mal die nächste Woche miteinander zu kommunizieren. Ich habe ein Ehepaar über etliche Jahre begleitet und ich habe ihnen dann die Empfehlung gegeben, weil sie immer wieder Schwierigkeiten hatten, auch ihre Woche zu strukturieren. Sie sagen, wir haben nie Zeit. Oh, ich sag. Und dann sind wir mal die ganze Woche durchgegangen. Dann stellten wir fest, es gab viele Stunden. Und dann haben sie Folgendes gelernt. An einem Sonntag, am Spätnachmittag oder manchmal abends spät, dann auch um 9:30, haben sie miteinander ein Stück Wochenplan gemacht. Was wollen wir? Die und die Dinge sind notwendig, die und die Abende sind so und so besetzt. An den und den Abenden haben wir Zeit füreinander. Und sie gingen sogar so weit, dass sie sagten, so, und das sind die beiden Abende, wo wir miteinander schlafen. Auch sich Zeit zu nehmen dafür und nicht sagen, naja, im Vorübergehen muss das eben auch noch sein. Man muss ja die eheliche Pflicht erfüllen. Gott hat sich das anders gedacht, dass Menschen miteinander fröhlich sein können. Wenn möglich, einen Abend im Monat ausgehen. Viele Frauen sind Hausfrauen, viele gehen auch arbeiten. Aber miteinander mal aus den eigenen Räumen herauszukommen und mal andere Räume zu entdecken und zu sagen, wir zwei gehen essen, nur wir zwei alleine. Meistenteils sind die Kinder schon so weit oder man hat ja Omas und Opas, die auch mal aufpassen können. Auch das, denke ich, ist wichtig. Und wenn möglich, 2-3 Mal im Jahr ein Wochenende für euch allein als Ehepaar. Das muss man alles planen. Das kann man nicht dem Zufall überlassen. Aber wie wichtig ist das, dass ihr zwei wieder Zeit miteinander verbringt und euch öfter mal erinnert, wie war das der erste Kuss? Wie war der Mondschein damals? Händchen halten, den anderen zu erleben und zu sagen, oh, weißt du noch? Ja, toll! Ach, da wollen wir wieder ein Stück weit wenigstens zurück. Man kann das Leben nicht rückwärts leben, aber man kann sich an Dinge erinnern und versuchen, sie in die Gegenwart zu holen. 2-3 Wochenenden im Jahr. Du hast ein tolles Auto, du hast wunderbare Techniken zu Hause, dafür hast du Geld. Für deine Ehe, was gibst du aus? Was ist dir deine Ehe wert? Vielleicht sogar im Extremfall für eine Ehetherapie. Die mag vielleicht 1.000 oder 2.000 Euro kosten. Um eine Ehe zu erhalten, ist das immer noch viel billiger, als sich scheiden zu lassen. Eine Scheidung ist viel, viel, viel teurer. Und darum kann ich nur Mut machen. Im Vorfeld Präventivmaßnahmen ergreifen und sagen, ja, ich will mir helfen lassen. Achte im Gespräch auf die Signale des Körpers. Schau den anderen an, wenn du mit ihm sprichst. Formuliere nicht so. Ich wundere mich immer wieder, wie viele Menschen so reden. Haben immer irgendwo die Hand vor dem Mund und ich will dir noch was sagen. Kannst du mich verstehen? Nein. Du redest mit deinen Händen, gar keine Frage. Nicht, du kannst auch so reden mit den Händen. Du kannst auch so reden. Nicht, und wir merken, wenn wir so reden, mit dem Zeigefinger, 3 Finger zeigen immer zurück. Die Leute, die so auch in ihrer Ehe und Familie umgehen. Die haben den meisten Dreck am Stecken, die versuchen viel zu verbergen. Geh nicht so. Aber so, mit offenen Händen oder mit offenen Armen, wie ein Trichter. Ich bin bereit zu empfangen. Achten wir im Gespräch eben auf die Signale, auch auf die nonverbalen Mitteilungen. Sich dem anderen zuneigen. Vielleicht mal flüstern. Früher sprach man davon, das ist meine Angebetete. Kennt ihr noch den Ausdruck? Wisst ihr, was das heißt? Oh, bist du schön. Beieinander zu sitzen und nur zu staunen und zu sagen, oh, ach, du hast ja schon mehr Falten gekriegt. Wie schön. Du bist nicht mehr einfältig, sondern vielfältig. Ist das nicht toll? Seid doch mal stolz auf die vielen Falten. Und nicht nur Botox da rein. Ich finde das schrecklich. Männer müssen heute so viel Plastik küssen. Nicht? Das ist alles voll Plastik. Und da wird halt auch noch der Busen vollgespritzt mit Plastik. Bah! Nehmt doch ein Quietschentchen in die Badewanne, da habt ihr Plastik. miteinander fröhlich zu sein, sich dem anderen zuneigen, über den anderen staunen. Hast du in letzter Zeit was Neues an dem anderen entdeckt? Ja, Mensch, deine Ohren sind größer geworden. Toll. Das hat aber nur den Anschein. Doch, wenn wir Männer älter werden, haben wir ein bisschen größere Ohren. Und das ist ja gut so. Gott, der Vater, hat es ja so gewollt, als er uns geschaffen hat. Zwei Ohren, nur einen Mund. Wisst ihr warum? Wir sollen doppelt so viel hören, wie wir reden. Das fällt mir manchmal schwer, aber ich kann auch gut zuhören. Aber hören ist ganz wichtig. Und dann wollen wir versuchen, miteinander eben auch so zu hören. Einmal steht das Wort Christi, soll reichlich unter euch sein, soll den ganzen Reichtum bei euch entfalten. Ich weiß nicht, ob ihr Gottes Wort kennt. Aber es tut manchmal gut, wie Paulus hier schreibt, ihr sollt euch ermahnen mit Psalmen. Wer kennt einen Psalm auswendig? Wer kennt den Psalm 23 auswendig? Hebt mal die Hände. Psalm 23, oh, boah, toll, bin ja echt begeistert. Soll ich abfragen? Nee, besser nicht, ne? Mit Psalmen, Psalmworte, wunderbare Lieder. Sie trösten, sie bauen auf. Dem anderen zu sagen, du, heute Morgen habe ich einen Satz in der Bibel gelesen, der hat mich unheimlich begeistert. Vielleicht bist du als Mann schon um 5 aufgestanden, hast ein wenig Gottes Wort gelesen bis zur Arbeit und du weißt, deine Frau ist zu Hause bei den Kindern. Du schreibst eben schnell eine SMS und sagst, du, heute Morgen war ein toller Satz in der Bibel. Kannst noch mal nachlesen, war ganz klasse. Das heißt, einander ermutigen. Das heißt, lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen. Nicht eine Familienandacht von 2,5 Stunden oder Gebete von 17 Minuten bei Tisch. Dann knurrt der Magen so laut, dass der liebe Gott gar keinen Platz mehr hat, hinzuhören, was da gebetet wurde. Kurz und knackig, das ist viel sinnvoller als eben ewig lang. Ich sprach dieser Tage noch mit einem Ehepaar, die sagten, wir kriegen das nicht mehr zustande, miteinander auf Gottes Wort zu achten als junge Familie. Ich sage, hört auf mit den langen Texten. Wir haben oft als Familie die Sprüche gelesen, aber nicht mehr wie 8 oder 10 Verse. Ist genug. Und darüber nachzudenken. Interessant ist, ich sinne nach über dein Wort. Und da steht nicht, ich sinne nach über 20 Kapitel. Kann man gar nicht. Ich kaue oftmals nur an einem Satz der Bibel. Manchmal 3, 4 Tage. Das hilft mir. Darüber nachzudenken, es zu verinnerlichen. Das Wort Christi soll in uns wohnen. Ermahnt euch gegenseitig mit Psalmen, Lobgesängen und Liedern. Kennt ihr ein paar Lieder? Auswendig? Hab mich eben gefreut. Sowas ging ja dann ohne Flügel erstmal los. Nicht? Aber ihr brauchtet alle Bücher. Das beste Liederbuch ist das Runde. Hier. Wie viele Lieder magst du auswendig können? Mich trösten sie. Immer wenn ein neues Liederbuch rauskommt oder ich schaue mir auch so die Liederbücher an in den Gemeinden, denke ich, das kenne ich, das, mindestens 100, 150, 200, 300, 400, nicht alle Verse, muss man auch nicht. Aber es ist ganz wichtig, Lieder zu kennen. Kennst du das schöne Lied, Stern, auf den ich schaue, Fels, auf dem ich stehe, Führer, dem ich traue, Stab, an dem ich gehe, Brot, von dem ich lebe, Quell, an dem ich ruhe, Ziel, das ich erstrebe, alles Herr bist du. Ein einziger Liedvers mit einer wunderbaren Botschaft. Tröstet euch mit wunderbaren Liedern. Singt doch mal miteinander. Lasst nicht nur singen. Ich freue mich auf den Chor am Sonntag. Ich bin gespannt. Aber da lassen wir auch singen. Und andere singen ja für uns. Aber selber zu singen ist gut. Und das Lob untereinander. Wir werden nachher noch eine kleine Aufgabe miteinander machen. Ich denke, ihr seid noch wach genug. Könnt ihr schon mal was ausdenken. Ein Lob dem anderen zu sagen. Der Apostel Paulus sagt, ist etwa ein Lob. Dem denkt nach. Wir Deutschen sind genau umgekehrt. Gibt es etwa eine Kritik, der denkt nach? Nicht, wir sind Weltmeister im Kritisieren. Nicht, aber wir haben Mangelerscheinungen, wenn es um das Lob geht. Aber es ist ganz wichtig. Eine weitere Gefahr in der Kommunikation und im Miteinander ist die Eintönigkeit. Nur einen Ton ist langweilig. Viele Themen miteinander behandeln. Einer der größten Universitäten, die es gibt, ist der Tisch. Wenn ihr noch Kinder zu Hause habt, rund um den Tisch, über Gott und die Welt, über Freude, über Leid, über Kummer, über Tod, über Sex, über alles Mögliche zu reden. Haben wir gemacht, als unsere Kinder noch alle zu Hause waren. Es gehört auf den Tisch, nicht nur die Mahlzeit, sondern miteinander ins Gespräch zu kommen. Und interessant ist doch, der größte Kommunikationsraum ist welcher bei euch? Die Küche. Da redet man, da wird gekocht und es duftet gut. Und auf einmal, dann laufen die Worte und dann redet man miteinander. Wie gut das tut. Weg von der Eintönigkeit. Nicht immer die gleichen Witze erzählen. Ich weiß, ich bin kein großer Witzeerzähler. Spätestens nach dem 10. sagen meine Kinder, Papa, die kennen wir alle. Und dann hört man ja auf, diese zu erzählen. Braucht man auch nicht mehr. Aber lesen, ganz wichtig. Miteinander lesen, alleine lesen, miteinander kommunizieren, neue Dinge entdecken. Das Gehirn braucht das. Das Gehirn wird noch längst nicht voll ausgenutzt, was Gott uns geschenkt hat. Das ist ein Wahnsinnsgeschenk von ihm. Und wir nutzen so wenig davon. Wir könnten noch viel, viel mehr aufnehmen. Und vielleicht sagen wir, dafür habe ich alle keine Zeit. Wie viele Themen gibt es? Nicht nur biblische Themen. Es gibt ja manche Christen, die kennen nichts anderes als nur ihre Bibel. Das ist zu wenig. Es ist ganz wichtig, sich auch in der Weltliteratur ein Stück weit zu Hause zu wissen, sich weiter zu informieren, zu sagen, ich will lesen, ich will Dinge erkennen. Gott will, dass wir Menschen sind, die eben auch Wissen haben. Und das Schreckliche ist ja heute fast schrecklich, dass eine junge Generation den Alten sagen muss, wo es lang geht. Nicht Weihnachten, kommen alle wieder nach Hause, nicht wahr? So die Kinder, ich erlebe das ja selber auch. Dann sage ich, also im Computer brauche ich jetzt eure Hilfe. Aber zum Glück nur da. In vielen anderen Lebensbereichen kann ich Ihnen doch noch was mit auf den Weg geben. Ihr Lieben, Ehe ist eine Brücke, die jeden Tag neu gebaut werden muss. Und ich möchte euch Mut machen dazu, das zu tun. In der Ich-Form miteinander zu reden, haben wir eben schon mal angesprochen. Und es gibt noch einen Satz, habe ich dich richtig verstanden? Verstehensfragen sind sehr oft da. Und es ist schlimm, wenn der andere nicht zuhört. Aber dann sollten wir zurückfragen, habe ich dich richtig verstanden? Hast du das gerade so und so gesagt? Und vielleicht solltest du das, was der Partner dir eben gesagt hat, nochmal wiederholen. Das klingt manchmal blöd, aber es hilft. Einfach die Verstehensfrage. Manchmal hören wir ein Wort und dichten viele andere Sätze schon dazu, die hat der andere gar nicht gesagt. Ich erlebe das manchmal als Pastor, dann stehe ich an der Türe und verabschiede schon mal Leute, dann sagen die Leute, oh, das war aber ein toller Bibeltext, über den Sie gesprochen haben. Ich sage, darüber habe ich nicht gesprochen, doch. Die haben ein Wort gehört und haben sofort es in Kombination zu einem anderen Bibeltext gebracht. Das heißt also, unsere Gedanken gehen ganz schnell spazieren, auch in unserer Kommunikation. Darum ist es wichtig, rückzufragen, habe ich dich richtig verstanden? Habe ich dich richtig verstanden? Ich würde gerne mehr von dir erfahren. Habt ihr schon über eure Elternhäuser gesprochen? Immer wenn ich Menschen traue, dann sage ich ihnen sehr klar, ich sage, du kriegst den ganzen Stall mit und den ganzen Stallgeruch. Nicht guckt er diesen Stall an, woraus du eben den Partner geholt hast und du kriegst die ganze Verwandtschaft mit, ob du willst oder nicht. Der Genpool stammt von dort, nicht? Und ich habe es vielen Männern, jungen Männern gesagt, ich sage, guck dir deine Schwiegermutter an, so ähnlich wird später deine Frau sein. Nein, sagte mir ein junger Mann, doch wohl hoffentlich nicht. Geht die nachher so auch aus wie ein Hefeklotz? Und ich sage, das muss nicht sein. Da kannst du drauf achten, dass sie nicht alles in sich hineinstopft. Wie so ein Staubsauger, es darf nichts umkommen, Hauptsache ich komme um, nicht wahr? Und der Staubsaugerbeutel wächst in alle Richtungen. Das wäre schrecklich. Aber der Genpool spielt eine ganz große Rolle. Und ich denke, wir haben vieles versäumt. Das, was die Bibel immer wieder uns deutlich macht. Allein das Volk Israel achtete darauf, aus welchem Genpool kam das denn? Von den einzelnen Stämmen. Und interessant ist ja, es ist das einzigste Volk der Welt, was als Volk, als Nation über Jahrtausende überlebt hat. Alle anderen haben sich total vermischt, aber dieses Volk nicht. Und das heißt also auch, wir kommen auch von unseren Vorfahren her. Und inzwischen sagt die neueste Forschung, dass unser Blut Gene hat, das wissen wir. Aber dass dementsprechend wir im Blut auch heute entdecken können, wenn zum Beispiel die Großväter oder Großmütter traumatische Erfahrungen gemacht haben vor 50, 60, 70 Jahren. Und wir wissen manchmal nicht, woher es kommt. Das heißt, wir tragen die Gene unserer Vorfahren. Und darum ist es auch wichtig, wen wir heiraten. Oder Dinge besser zu erklären und zu erkennen. Und zu sagen, aha, darum reagierst du so. Wie deine Mutter. Sag das nie deiner Frau. Sag das nie deiner Frau. Du reagierst wie deine Mutter. Dann hast du sofort Ehekrach für wenigstens eine Woche. Und die schläft eine Woche lang mindestens nicht mit dir, weil sie total stinkig und sauer ist. Bitte nie vergleichen. Das tut weh, denn Töchter möchten nie mit ihren Müttern verglichen werden. Sie wollen selbstständig sein, was auch richtig ist. Und ganz ähnlich auch mit den Vätern und mit den Männern. Hab ich dich richtig verstanden? Wie hast du das gemeint? Erklär mir das nochmal. Kommunikation heißt Fragen. Der Fragende ist immer der Kluge. Und darum möchte ich euch Mut machen, zu fragen. Habe ich dich richtig verstanden? Wie meinst du das? Und der andere darf sich dann erklären. Ich würde gerne mehr erfahren über deine Zweifel, über deine Ängste, über deine Herkunft. Auch dazu möchte ich uns Mut machen. Was wünschst du dir von mir? Was könnte ich dir geben? Was hat dich heute erfreut? Was hat dich bedrückt? Ich möchte euch Mut machen, segnende Fürbitte ab heute Abend zu praktizieren. Das Gespräch mit Jesus zu suchen und zu sagen, Herr Jesus, ich verstehe meinen Partner nicht. Wir haben so lange nicht mehr miteinander geredet, aber ich muss jetzt mit dir darüber reden. Und dann schütte dein Herz vor Gott aus im ganz persönlichen Gebet. Und dann stell dir vor, dein Partner, deine Partnerin kniet neben dir, nur in der Vorstellung. Und du würdest diesem wunderbaren Menschen deine Hand auflegen und würdest sagen, Vater im Himmel, hier ist meine liebe Frau. Segne du sie jetzt mit deinem Frieden. Erfüll du ihr Herz mit einer großen Freude. Stärke du ihr Vertrauen zu dir. Stärke auch ihr Vertrauen zu mir. Tu du ihr jetzt Gutes. Ich danke dir für diesen wunderbaren Menschen, die Mutter unserer Kinder. Und so darfst du fortsetzen. 30 Sekunden, nur eine halbe Minute. Segnende Fürbitte für deinen Ehepartner. Und du denkst als Frau ähnlich an deinen Mann. Und du sagst, Vater im Himmel, ich danke dir für diesen Mann an meiner Seite. Ich danke dir, dass du ihn mir geschenkt hast. Er ist der Vater unserer Kinder. Er ist mein Ehemann. Ich habe so viel Schönes schon mit ihm erleben dürfen. Tu du ihm heute Gutes. Beschenke du ihn jetzt. Lass ihn erfahren, dass deine ganze Liebe ihm gilt. Segensfürbitte und bitte hierin keine Vorwürfe, keine Negation. Und du wirst staunen, wenn du anfängst, mal 6 Wochen segnende Fürbitte für deinen Partner zu praktizieren. Nicht mehr wie eine halbe oder eine ganze Minute. Du wirst staunen, wie dein eigenes Herz sich wandelt. Und du wirst staunen, wie Gott das Herz deines Partners, deiner Partnerin verändert. Gott will uns beschenken. Probieren wir es doch aus. Ich möchte uns Mut machen. Mut machen jetzt als Paare. Ich weiß nicht, wie weit das möglich ist, aber es dürfte wohl gehen für alle die, die beieinander sitzen. Und die anderen dürfen dem anderen ein Lob sagen. Wir stehen jetzt einmal auf, sofern wir können. Und dann wendest du dich deinem Partner zu. Ja, ihr dürft euch auch mal an die Hand nehmen. Ihr müsst das nicht. Keiner wird hier was gezwungen zu was. Aber ihr dürft jeder von euch, wenn möglich jetzt, 3 Lobesworte dem anderen sagen. Die anderen hören nicht zu, sondern ihr dürft jetzt, also ich würde einmal sagen, die Männer fangen an, nicht? Die Männer fangen an, ihren Frauen 3 Lobesworte zu sagen, dann sind die Frauen dran. Nicht wiederholen, wenn irgend möglich. Also 3 Dinge des Lobes an deiner Frau zu sagen, wenn ich an dich denke, also ich finde das so toll, du siehst so schön aus oder du hast so lecker gekocht, wie auch immer. Jetzt seid ihr dran, ihr Männer, 3 Lobesworte an eure Frauen und umgekehrt dann nachher die Frauen. Und ihr dürft euch auch gegenseitig mal ein Lob sagen, ja? Für alle, die keinen Partner da haben, bitte jetzt, da stehen auch 2 Männer, ihr dürft euch mal gegenseitig ein Lob sagen.